Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Und lassen uns ein letztes Mal in diesem Jahre die Weiß-Innen zusammenkommen zu einem gemütlichen Plausch kurz vor Weihnachten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Patricia Camarata aus Berlin.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und einen guten Morgen nach Aachen zu Malik Aziz.
Guten Abend.
Und ein herzliches Hallöchen zu Markus Richter.
Ja, das bin ich, hallo.
Dinge tut.
Hi, 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 hi. Warum läuft die Musik doppelt?
Ich habe keine Ahnung.
Aber es ist wild, es ist sehr schön Musik. Wir könnten erstmal ein bisschen tanzen vielleicht. Stimmt.
Nee, das schön, ist, schön das ist mit euch. Ultraschall hat ein Update bekommen, was ich nicht gemacht habe, aber es spielt trotzdem verrückt. Also, I don't know. Okay. Jetzt ist alles gut.
Cool. Das ist toll. Ich habe ja auch schon mein Stresslevel für die Sendung durch. Insofern würde ich jetzt direkt ins Nickerchen gehen.
Aber. Das ist doch okay, die letzte Sendung.
Es ist die letzte Sendung. Aber nur für dieses Jahr oder eigentlich für immer die letzte Sendung?
Also wenn man sich die Hausaufgabendisziplin so anguckt, I don't know.
Wie geht nochmal die Hausaufgabendisziplin?
Die Hausaufgabendisziplin geht, wir stellen in jeder Folge eine Hausaufgabe an die geneigten, aber etwas faulen, muss man an dieser Stelle sagen, HörerInnen. Mhm. Und dann erwarten wir, also Einreichung, ja, wenn nicht die ganze Klasse einreicht, ist schon okay, solange überhaupt irgendwas kommt.
Ja,
diesmal haben ja von den ne? 40.000 HörerInnen keine was ja. gemacht, ne?
Und es gilt ja im Internet sozusagen 110-1, also 100 Leute hören's, 10 Leute finden's irgendwie gut und machen vielleicht eine Like, wenn's das bei Podcast gibt, und 1% macht irgendwas. Es wären ja bei 40.000 400 Leute. Aber ja.
Das hat wohl nicht geklappt,
was? Das hat wohl nicht geklappt. Also deswegen müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, wie das nächstes Jahr dann wird.
Wenn jetzt aber für die nächste Hausaufgabe 800 Leute anrufen, ja. dann würden wir aber weitermachen.
Ja, schon. Also wir sind auch nicht traurig, nur enttäuscht.
Oh Gott.
Also ich weiß nicht, ob ihr immer gerne Hausaufgaben gemacht habt.
Ja.
Aber ich dachte gerade, ich finde uns ein bisschen streng.
Ich war auch ein bisschen überrascht. Also es ist ja so, es findet ja so ein Minimalmaß an Vorplanung statt. Und ich dachte, Patricia übernimmt heute die Rolle derer, die sozusagen Gnade walten lässt. Aber anscheinend sind wir uns alle einig.
Was? Nein, ich finde, es ist Weihnachtszeit und der Herr Jesus hat bald Geburtstag. Mhm. Und da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Aber besser wäre natürlich, wenn halt 2 fürs nächste Mal anrufen. Mhm. Dann können wir uns sicher sein, dass wir geliebt sind.
Mhm. Ja, also ich finde auch schon ein bisschen, also wir haben alle 6. Stunde, ne? Und ein bisschen Gas geben zum Schluss muss jetzt auch nochmal sein. Mhm. Ich meine, wir sitzen ja auch hier. Mir ist zum Beispiel viel zu warm auf einmal.
Oh.
Aber wenn ich jetzt die Jacke ausziehe, dann ist mir gleich zu kalt.
Ja. Vielleicht Jacke öffnen ist mein Mittelweg.
Ja, die ist aber, guck hier.
6. Stunde ist einfach nicht schön.
6. Stunde ist nicht schön. Ich hatte heute auch schon einen Rallye-Test.
Was hattest du?
So. Test in Religion.
Ah. Hm.
Hm. Und kann man
Und Markus? Hm? Was wäre denn jetzt, wenn sich jetzt jemand mal auch denken würde, uiuiuiui, jetzt würde ich aber doch, eh das jetzt aufhört, dieses Feuerwerk an Gedanken zwischen den Vieren. Was müssten die dann tun?
Ich weiß gar nicht so sagen, aber vielleicht gibt es ja doch eine geheime Weisheitsgewerkschaft, die jetzt händereibend irgendwo sitzt, weil jetzt haben wir es geschafft, so jetzt nehmen sie sich für immer frei. aber für den Fall, dass nicht, würde ich also nicht ganz in die schwarze Pädagogik gehen wollen, oder haben wir hier im Lehrerkollegium so besprochen, sondern eher so die dunkelgraue.
Das ist alles sehr unangenehm.
Und also ich will jetzt nicht sagen, wir geben euch nochmal eine Chance, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die letzte Folge hört, ja, also Staffel 11, Folge 8 aus dem Jahr 2024 und die Hausaufgabe da einfach dann nochmal einreicht.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht allzu sehr in die Selbstkritik abgleiten, sondern meine Frage wäre, es kann jetzt aber nicht damit zu tun haben, dass wir Holter die Polter
mal ja, mal nein irgendwelche Folgen veröffentlichen in völlig unterschiedlichen Abständen. Okay, nee, dann ist es das ja nicht. Also, ihr seid gefragt da draußen. Ja.
So sieht's aus.
So regieren wir nicht, Malik. Was ist mit dir los? Willkür und Autorität.
Wohlwollend.
Die letzten Freiberufler-Gene, die in mir noch rebellieren. Sie werden direkt wieder in den Keller gesperrt.
Ja. So muss es sein.
Keine Warum-Fragen stellen. Hm. Ja.
Das auch noch am Sonntag, Malik. Also.
Oh, am Heiligen, ja. Vierter Advent oder sowas, ne? Das heißt, es ist ja bald
stimmt,
Weihnachten.
Vierter Advent auch noch. Also, und ich habe erst zwei Kerzen angemacht an meinem nicht mal Adventskranz.
Immer wenn ihr so eine Sache sagt, bin ich natürlich total genötigt, die Folge sofort zu produzieren. Das wissen die Leute, dass Vierter Advent ist.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, Markus. Was hast du nicht mitgekriegt?
Oh Gott, ich greife jetzt hier mal moderierend ein. Mhm. Ja? Also vielen Dank für die wertvollen Beiträge. Ich würde aber dennoch bitten, dass wir ein bisschen konstruktiver miteinander umgehen und wertschätzen.
Trink mal was von meinem Leistungswasser.
Oh Gott. Und um im Thema zu bleiben, Malik, du hast das Thema Safe Space eingebracht. Und wie können wir denn die Weisheit zu einem Safe Space machen?
Zu spät! Naja,
ich habe kurz nochmal Koffein mit meinem Leistungstee nachgeschüttet. Tatsächlich geht es nicht um die Weisheit als Safe Space, sondern es tut mir auch leid, dass ich immer mit diesem Emanzenkram um die Ecke kommen muss. Aber jetzt es war so gewesen. Ich habe diese Band, wir spielten ein Konzert. Wir haben schon lange auch hier mal so angedeutet, aber auch bandintern darüber gesprochen. Guck mal, wir haben jetzt schon mal eine Frau in der Band. Das wird Dinge verändern, das wird Systeme verändern, das wird die Welt verändern. Nein, es wird aber verändern, wie Menschen, Fans, was auch immer, Männer auf einen zugehen, so als Band und Gesamtes. Also wir rechnen einfach mit allem, weil ich viele Stories kenne aus ähnlichen Bands. Und jetzt geschah etwas, da haben wir aber auch echt gedacht, okay, so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Und zwar war es so gewesen, wir spielten ein Konzert, das war alles sehr schön. Vorne steht jemand, den man schon mal gesehen hat und filmt halt die ganze Zeit Kim, unsere Sängerin. Denkt man, gut, wir sind auf einer Bühne, Leute filmen, normal. Und dann fällt aber der Freundin von unserem Bassisten, die im Publikum stand, auf, ja, der filmt jetzt nicht nur die Sängerin, der filmt halt vor allem eigentlich nur Frauen, auch im Publikum, auch Ärsche von Frauen sehr gerne. Und sobald irgendwer reinkommt und vielleicht Zielobjekt sein könnte, wird er auch sofort geguckt und fotografiert und gefilmt. Das habe ich persönlich auch nicht mitbekommen zu dem Zeitpunkt, aber sie ging dann auch zu unserem Jens, zum Bassisten, und sagte, hör mal hier, ist dir der Typ aufgefallen? So, und gleichzeitig, ihr müsst euch vorstellen, ein großer Raum, viele Leute drin, nicht jeder ist an der gleichen Stelle von uns, aber dann ging bei uns schon so hin und her, hey, habt ihr bemerkt, der Typ ist creepy. So, bei uns heißen diese Leute auch Creeps, und dann ging ich auch dahin, wo das irgendwie war, und dann haben wir uns mal so hinter den gestellt, mal geguckt, was der so macht. In der Zeit spielte schon die Band nach uns, Phoenix Ashes, die haben eine Bassistin, Nienke. Wir waren mit denen in Russland auf Tour, wir sind sehr eng befreundet. Die machten also volle Action auf der Bühne und man merkt, Ilko, der Sänger, geht total ab. Jeder würde eigentlich so mit Fokus auf den Sänger oder so meistens filmen. Aber dieser Typ blieb bei Nienke. Und dann hat man sich das mal so angeguckt, ein paar Minuten.
War das der gleiche Typ?
Der gleiche Typ, genau. Okay. Also er hat bei uns gefilmt und bei der Band danach. Und zwar auch da nur die Frauen im Publikum, nur die Frauen. Hier, Freundin von Kumpel von uns, Patrick, unser alter Sänger, der war irgendwie auch da, auch bei der. Das, genau, das trugen wir dann so zusammen. Der eine hat das beobachtet, die andere hat das beobachtet. Mhm. Und da war ich dann halt selber auch da und hab's halt auch gesehen, das war einfach asozial. Also, wie soll ich sagen, wie kann man jemanden asozial filmen? Keine Ahnung. Aber es war so eindeutig, dass es nur darum ging, sozusagen die Frau abzugreifen. Und dann haben wir das selber ihn fotografiert, wie er das fotografiert, mal so gucken, was der da so macht, das ein bisschen beobachtet und dann war die Show zu Ende und es hatte sich auch gar nicht geändert, im Gegenteil. Und dann sind Jens und ich da mal hingegangen und haben den angesprochen Und ich muss sagen, Props vor allem an unseren Jens, den ich so noch nie kennengelernt habe. Der war richtig sickig und sind zu dem hin und haben gesagt, hör mal hier, wir würden gerne mal mit dir sprechen, kannst du mal mit uns rausgehen und so. Der war dann sehr verdattert und war so, rausgehen, ja, ich weiß nicht, auch gar kein Problem, können wir auch hier direkt vor der Bühne machen, wo alle Leute sind. Und hör mal, wir haben gesehen, dass du explizit hier Frauen filmst und so und das ist, also wir empfinden das als übergriffig und es ist auch sehr unangenehm einigen der Damen, die hier sind. Und manche wussten es natürlich nicht, aber andere haben es mitbekommen, fanden es gar nicht geil. Dann haben gesagt, dass, du kannst gerne zu einer Show von uns kommen, aber wenn du sowas machst, dann müssen wir einschreiten, das geht so nicht. Und er so, ja, wusste ich nicht, kann ich auch löschen. Wir so, oh, du würdest jetzt, wenn wir daneben stehen, die ganzen Bilder und Videos löschen. Ja, kann ich machen. So, also wir haben dem nicht jetzt irgendwie am Nacken gepackt oder so, aber wir waren schon deutlich. Und dann machte der halt so sein Handy-Ding jetzt auf und du gucktest so, also der hatte 500 Fotos oder so. Ich meine, Leute sollen gerne Bands fotografieren, aber er hat halt während er gefilmt hat auch noch laufend Fotos gemacht. In der Camera Roll war auch Porn drin oder so, aber von mir aus. Nur dann fing er an, die Dinger wirklich zu löschen und es hat ohne Scheiß 5-7 Minuten gedauert, diese ganzen Bilder zu killen. Und natürlich haben wir auch gecheckt, dass das aus dem Mülleimer auch rausgelöscht wurde und so. Aber wir hätten es gar nicht so verlangt, weil du kannst ja auch nicht irgendwen zwingen, na, sein Handy irgendwas zu machen, aber er hat das ja selber vorgeschlagen und irgendwie wirkt das total nach, das wirkt, ich glaube, tatsächlich mehr bei Jens und mir als bei den anderen oder ich glaube bei Jens Freundin auch, aber irgendwas daran war genau dieses Uncanny Valley aus, wir wussten, es ist übergriffig, aber nichts, was er getan hat, ist ja sozusagen illegal oder auch nur ungewöhnlich für ein Konzert. Jetzt, also im Sinne von, man filmt Leute auf einer Bühne. Und jetzt kleine Anekdote. 2 Tage vorher saßen Kim und ich in einem Podcast, der heißt Bleeding Metal. Und wir haben, ich glaube, eine halbe Stunde tatsächlich über solche Situationen gesprochen. Und 2 Tage später geschieht halt genau so eine Situation. Den Podcast kann ich leider noch nicht verlinken. Der ist, glaube ich, erst im Januar raus. Aber die Frage, die jetzt auch die ganze Zeit dann so bei uns so mitschwebt ist, das war total unangenehm und dann ist ein so ein Creep da und macht halt für die Bands und Leute, die, also vor allem Frauen, die da sind, aber für Leute, die da sind, so eine Metal-Veranstaltung zu so, muss man jetzt über die Schulter gucken, muss man jetzt, so, ne? Also dieses unangenehme Gefühl von, wieso muss man hier aufpassen? Wir wollen hier einen Safe Space haben. Das ist das, was ich an Metal-Szene an sich ja mag. Es ist sehr, sehr viel Safe Space so. Ne? Also Übergriffigkeit oder Faschisten oder irgend so ein Scheiß wird da ja halt nicht geduldet. Aber natürlich, Menschen sind Menschen. Es gibt immer irgendwo welche. Ja, und das ist das, würde ich gerne an die Weisinnen und Weisen mal rausfragen an euch. Diese Safe Spaces, wie habt ihr eine Erfahrung oder Gedanken dazu, wie kann man das machen, dass alle eine gute Zeit haben und vor allem in dieser Rolle, in der man als Band ist, das ist ja nicht unbedingt Veranstalter, das heißt, du bist nicht unbedingt Gastgeber, aber du hast halt auf der Bühne schon eine Stimme und ein bisschen Eingriffsmöglichkeiten im Vorhinein. Frau Kirsche.
Mir fällt direkt was dazu ein, weil ich auf Konzerten war, auf denen das thematisiert wurde. Zum Beispiel Team Scheiße, so eine Punkband aus Bremen, die ziemlich abgegangen sind im letzten Jahr und die machen Ansagen vor dem Konzert und auch immer wieder während der Konzerte, dass sie eben genau das sagen, haltet eure Finger bei euch, achtet auf eure eigenen körperlichen Grenzen, also nicht im Sinne von, also das sagen die auch, nicht zu viel saufen und so weiter, ne? Und aber auch auf die körperlichen Grenzen im Raum. Also rempelt nicht einfach Leute an, drängt euch nicht an Leute ran und so weiter, ne? Also passt auf, wo euer Körper ist und wo andere Körper sind. Und die machen, weil das ja nun auch Punk ist und es da, also ne, da klagt, knallen da Körper aneinander schon mal und die machen dann zum Beispiel einen Flinterpit immer zwischendurch, indem sie sagen so und dieser Song, ne, und also ich glaube, es gibt
muss sie vielleicht erklären für die Leute, die
Flinterpit, genau, Genau, ein Pit ist, vielleicht erklärst du, was ein Pit ist und ich erkläre, was Flinter ist.
Also vielleicht haben die Leute eher mal von Pogen gehört oder so, also es gibt dann so Circle Pits oder Pogo Pits oder sowas, das heißt, da wo die Leute ganz besonders abgehen wollen und engagiert sind, meistens so in der Mitte vor der Bühne, wird halt gegeneinander gesprungen, gegeneinander gerempelt, ist quasi freundschaftliches Raufen, wo halt auch ein blauer Fleck mal passieren kann. Was aber unter Umständen für, weiß ich nicht, wenn du nur 1,50 bist und 45 Kilo wiegst oder so, kannst du da natürlich untergehen, wenn dann so ein 2-Meter-Typ auf dich zugeflogen kommt. Dementsprechend ist das schon immer so eine Balance zwischen, wie kann ich einfach wild um mich schlagen, aber wie kann ich niemandem was antun, so.
Genau, und es gibt in der Punk-Szene und in der Hardcore-Szene eben auch viele Bewegungen dazu zu thematisieren, inwiefern Frauen überhaupt vorkommen oder zu wenig vorkommen, und auch schon seit Jahren gibt es das natürlich, und auch inwiefern, wie sie eben auf Konzerten möglicherweise belästigt werden oder sich nicht derart körperlich ausdrücken können, wie Männer das können. Und dazu gehört eben jetzt auch regelmäßig, dass entweder früher Frauenpits oder eben Flinterpits etabliert werden. Und Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans, Asexuell. Also ist eine Bezeichnung von einer Gruppe, die letztlich vor allen Dingen Cis-Männer ausschließt. Und das finde ich, also ich finde, dass das so die Tonalität in allem ändert, ne? Weil es klar macht, uns ist es wichtig, für uns ist es ein Thema, und die haben dann eben auch noch Awareness-Teams, also Leute, an die man sich wenden kann, wenn es dann doch zu Übergriffen kommt oder zu Unklarheiten, ne? Also genau sowas, was du beschreibst, ist ja ganz lange, dieses Fotografieren ist ja ganz lange, das ist irgendwie komisch, bis man irgendwann entscheidet, jetzt ist es zu viel. Und häufig ist es in der Schnelligkeit der Situation und auch in dem Moment, wo man selbst vielleicht Opfer ist oder betroffene Person ist, gar nicht möglich, diesen Wechsel der Situation an oder wahrzunehmen oder sich darin sicher zu fühlen, zu sagen, nee, das ist jetzt nicht nur unangenehm, sondern jetzt reicht es mir wirklich. Und deswegen ist es ja so wichtig, Personen zu haben, die mit einem solidarisch sind oder allies sind oder wie man immer das auch bezeichnet. Und da finde ich, sind so Awareness-Personen wirklich total super, weil die einem diese Sachen aus der Hand nehmen, also weil die dafür da sind, dann die Verantwortung für die Situation zu nehmen, übernehmen und zu sagen, du musst als die Person, die betroffen ist oder befreundet ist mit der betroffenen Person, nicht auch noch die Ansprache übernehmen, sondern das machen wir und wir gehen nach vorne und wir sagen, nee, da gibt's jetzt auch, das sind die Regeln, du hast gegen die Regeln verstoßen, wir entscheiden jetzt, dass du gehen musst. Na, also da kann auch nicht sowas kommen wie, hab ich doch gar nicht so klein, ich habe nicht so geballt oder sonst irgendwas. Genau.
Da habe ich gerade überlegt, es ist natürlich super, wenn du ein Team dabei hast, ne? Dass du, das ist immer noch was anderes, das wissen viele vielleicht auch nicht, die Band, die spielt, ist nicht unbedingt die Veranstalterin oder der Veranstalter des Abends. Ne? Man ist oft irgendwo eingeladen, weiß ich nicht, wir fahren dann irgendwie 500 Kilometer nach Hamburg und spielen dann da, fahren mit so wenig Leuten und so viel Gepäck wie irgend möglich mit zwei Autos dahin. Da hast du halt nicht noch ein, zwei Leute dabei, die nichts zu tun haben, sondern das ist quasi die Band und vielleicht noch der Soundmann Benny. Was ich gerade überlegt habe, ist, man kann das ja selber auf der Bühne sagen. Du bist halt selber das Awareness-Team. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, sprecht uns gerne an. Natürlich, die halbe Stunde während der Show ist es dann halt schwierig. Es sprecht jemand anders an, neben euch, ne? Markus?
Entschuldigung, ich wollte gar nicht unbedingt jetzt sofort drankommen. Ich wollte nur gerne auch irgendwann zum Thema was sagen.
Go.
Also das eine, ich habe ja einen anderen Podcast.
Patricia hatte sich auch noch gemeldet.
Ach so, ja dann.
Ich hatte spontan den Gedanken, wie Malik konkret die Frage gestellt hat, hast du ja so hingeleitet mit, wie kann man für Safe Spaces oder wie kann man das sicherstellen? Und da ist mein Gedanke gewesen, halt immer nur gemeinsam. Also ich glaube, letztendlich gibt es ja nicht quasi die absolute Garantie für Safe Spaces, sondern du brauchst ja immer eine Gemeinschaft, die die das zusammen quasi sicherstellt und auch wachsam ist. Also daher kommt ja auch dieser Begriff woke, also der ja eher jetzt auch immer so entwertet wird, aber eigentlich heißt das ja, dass man gemeinsam ja seine Umgebung und die anderen Menschen irgendwie wahrnimmt und genau solche Situationen dann auch wahrnehmen kann. Ich glaube, woran es umgekehrt in vielen Situationen ja scheitert, ist, dass bestimmte Verstöße oder Grenzüberschreitungen sehr wohl wahrgenommen werden, aber toleriert werden oder quasi ignoriert werden. Und deswegen ist es halt besonders wichtig, dass die Gruppen, die Privilegien haben, in solchen Fällen das nicht übersehen, sondern eben das Gegenteil, das tatsächlich wahrnehmen und ernst nehmen und sich Gedanken darüber machen, wie kann ich das auch ansprechen. Und ich glaube, dadurch entstehen dann Safe Spaces, weil man eben weiß, dass es immer jemanden an der Seite gibt, der sich für einen auch stark macht und quasi einen nicht alleine lässt mit dem Gefühl der Interpretation und der Handlung. Und da ist es, denke ich, eben von Vorteil, wenn man das auch öffentlich so claimt, dann ist es ja schon immer schwieriger, diese ja so ein bisschen interpretierbaren Verstöße überhaupt anzustoßen. Also ich habe das auch in bestimmten Umgebungen, dass da dann schon immer kommt, ne, habe ich glaube ich auch mal erzählt, so ja, wenn die Kamerada da ist, dann ne, darf man keine sexistischen Witze machen und darf keine rassistischen Sachen sagen und so.
Frechheit.
Ja, wo ich dann denke, ja gut, die haben aber auch was verstanden und das kommt ja aus der Vergangenheit, wenn man es halt immer wieder angesprochen hat und dann habe ich zwar keine Einstellungsänderung bei den Leuten bewirkt, aber zumindest ist dann in dem einen Moment, in der Runde, kann ich darauf oder damit rechnen, dass eben solche Dinge nicht kommen. Und das ist ja auch schon was. Und ich glaube, das kann ja die Fanbase sozusagen von Bands auch lernen, dass da eine Band ist, die wirklich das öffentlich erstmal überhaupt sagt, dass sie das Bewusstsein haben und dass sie das nicht wollen, dass es nicht zu ihrer Kultur und quasi zu dem gehört, für das sie stehen selber.
Ich bringe da gerade, oder ihr bringt gerade zwei Punkte in meinem Kopf zusammen. Wir haben ein anderes Konzert gespielt hier im Autonomen Zentrum in Aachen und wie der Name schon sagt, ist es halt sehr links eingestellt und im AZ hängen auch überall Zettel an der Wand, dass man halt Leute nicht fotografieren soll, also ohne Consent und so, was ich ungewöhnlich finde für Konzertorte. Und dann war es so, machen Bands ja gerne, wir auch, dass man am Ende des Konzerts so ein Foto von der Bühne aus macht, wie so ein Selfie mit Band und Leuten. Und das ist natürlich schwer möglich, wenn du keine Leute fotografieren darfst. Und deswegen habe ich da eine Ansage gemacht, habe gesagt, pass auf, ihr wisst, die Policy hier ist so, wir würden jetzt gerne allen die Gelegenheit geben, die nicht auf dem Foto sein möchten, geht irgendwie gerne raus, war sowieso nach dem letzten Song, man verpasst nichts und so. Und oder dreht euch um, wie ihr gerne möchtet. Und alle anderen, die auf dem Foto sein möchten, kommen jetzt bitte nach vorne Richtung Bühne. Ne? Ist halt fast niemand rausgegangen, ist ja auch okay. Und dann hatten die auch Zeit genug und dann haben wir ein Foto gemacht und das war ja dann sozusagen mit Ansage. Und so eine Ansage zu machen, also gar kein Problem, da sind wir, glaube ich, sehr sendungsbewusst. Das ist, glaube ich, danke für eure beiden Hinweise, ne? Kirsche und Nuff. Genau auf der Bühne dazu ein Statement abgeben, ist halt schon, okay, wir setzen hier die Kultur. Das ist unsere Show, unsere Regeln. Und ich weiß es kognitiv, aber ich bin so ein bisschen erschüttert in meiner Szene, sozusagen in Anführungsstrichen meiner Szene, das machen zu müssen. Ne? Ich habe damit gerechnet, wir haben da vorher drüber geredet. Ich weiß von vielen Fällen, wenn du mitten in der Situation bist, ist es trotzdem auf einmal scheiße. Es ist irgendwie, ne, wenn einer in den Swimmingpool kackt oder pinkelt, sagt man, wenn einer in den Pool pinkelt, ist es halt für alle ungeil. Und das war so ein Moment von, da hat einer in den Pool gepinkelt. Und es ist immer noch was anderes, Stories von irgendjemandem zu hören oder in der Situation zu sein. Ich war jetzt ja noch nicht mal direkt betroffen, aber ich fühle mich ja empathisch mit betroffen. Das ist so, hey, lass meine Freundinnen in Ruhe, ne? So, das, ja, ich merke das auf jeden Fall, dass uns das ziemlich umtreibt und tatsächlich sogar mehr als Kim, weil ich so das Gefühl habe, als Frau ist sie schon natürlich alltäglich den ganzen Scheiß ja auch irgendwie gewöhnt. Das ist so, man schulterzuckt das dann so weg.
Markus, du hattest aber auch noch was.
Also, das ist ein schöner Moment, wo ich Malix und meinen Beruf mal zusammenkommen. Dass das passiert, hätte ich auch nicht gedacht. und zwar, ich wollte auch nochmal, aber zu diesem, ne, wie präsentiert man das? Und das berührt meine Aufgabe als Bühnenmoderator. Ich moderiere ja irgendwie so Konferenzen und Tagungen und so weiter und so fort. Und da gibt es also einen immer breiter werdenden Kreis von VeranstalterInnen, die einen Code of Conduct haben. Ne? Also sagen exakt dieses Papier, was draufschreibt, ne, wir wollen, dass alle, also dass es inklusiv ist, wir wollen, dass sich niemand bedroht fühlt und das, da gibt es verschiedene, da gibt es auch sozusagen Vorlagen, verschiedene Dinge und dann passiert genau das, was hier jetzt auch sozusagen schon gesagt wurde, nämlich, manchmal muss man es dazu sagen, liebe Leute, schön, wenn ihr den habt, das sollte ich aber auf der Bühne sagen, ne, oder ihr oder irgendjemand, also es ist noch sozusagen der, es gibt immer mal einen Qualitätsstrom zwischen, das Ding ist da und ihr sagt das und bei dem, was du sagst, geht es, glaube ich, auch umgedreht, ne, es wäre, glaube ich, also jetzt von Perfektion sprechend, nicht nur gut, wenn ihr es auf der Bühne sagt, sondern wenn es auch so einen Zettel gibt, auf den ihr euch beziehen könnt. Also deswegen Vorschlag, wenn ihr auf der Suche seid, wenn ihr an Orte eingeladen werdet, sagt doch, habt ihr einen Code of Conduct? Und wenn nicht, hier ist einer. Ne? Also habt einen Zettel, fertig. Es gibt, glaube ich, Berliner Formel oder so heißt das. Also es gibt, glaube ich, einen, der relativ weit verbreitet ist. Ne? Einfach mitbringen, weil das ist ja auch so ein Low-Effort-Ding, ne? Also wenn du einem Veranstalter sagst oder einem Ort, der das nicht hat, dann denkt er so, oh nein, jetzt muss ich mir was ausdenken. Wenn man sagt, hier ist einer und noch Zusatzidee, weil ihr sagt, keine Leute übrig, aber ihr seid ja oft mit mehreren Bands unterwegs, oder?
Nicht gemeinsam.
Aber manchmal. Phoenix Ashes, das habe ich schon häufig gehört. Anyways,
genau.
Was ich sagen wollte, ist, wenn das der Fall ist, könnt ihr natürlich auch sozusagen nicht eine Awareness-Person machen, sondern ihr könnt die personifizieren mit, keine Ahnung, orangen Weste. Könnt ihr halt sagen, ne, wir sind halt mehrere Bands, wir sind nicht viele Leute, aber wer gerade nicht auf der Bühne steht, ist für euch da und ihr kennt ihn an, Blumenhut auf, was auch immer.
Okay.
Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, auch da, dass das mal zusammenkommt. Ich habe einen juristischen Podcast auch mit Thomas Schwenke zusammen, die Rechtsbelehrung. Und weil du vorhin gesagt hast,
ist sehr, sehr gut.
Danke. Weil du vorhin gesagt hast, das ist ja sozusagen nicht illegal. Das stimmt, aber das ist nicht illegal, ist es auch scheißegal, weil ihr könnt euch immer aufs Hausrecht berufen. Und du kannst im Moment immer sagen so, wenn du ein Arsch bist, ich weiß nicht sozusagen, wie dann am Ende, ob man da, wenn man wollte, Worst-Case-Szenarien mit Eintrittsgeld zurück oder sowas machen kann, aber auf jeden Fall, man muss nicht warten, bis es illegal ist. Also ich will den Impuls, der jetzt schon geschützt, ich will ihn auch noch stützen, er sagt, wenn das Scheißgefühl da ist, ist das Scheißgefühl da. Und das ist nicht wichtig, so lange zu warten, bis jemand Verbrechen begangen hat. Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil es ist vielleicht ein teachable Moment. Es gibt ja oft, wenn es um Gleichberechtigung geht und was Männer anstellen, den Impuls, den ich sehr gut nachvollziehen kann, den ich auch manchmal habe, aber nicht alle Männer. Und dann gibt es den schönen Spruch, not all men, but always a man. Ne? Also nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Und das hatte ich jetzt hier gerade diesen Moment, ne, weil kann sich jemand von uns oder von euch, liebe Hörer, diese Geschichte vorstellen, aber der Protagonist ist nicht ein Typ, sondern eine Frau. Kann man bestimmt irgendwie hinkonstruieren, aber wir sind alle überhaupt nicht überrascht, dass ein Typ sowas macht. Und das, finde ich, ist sozusagen die Nachricht, die man mitnehmen kann, wenn man diesen Impuls hat. Aber ich bin doch auch ein Mann, ich bin gar nicht so schlimm. Stimmt, aber.
Ich kann es, ich muss es nicht mal konstruieren, ich kann es dir direkt daneben stellen. Es ist mir auch schon passiert, dass nach einem Konzert irgendwie sind halt Leute, die ich so mittelbar kenne, Freundin von einem Freund. Und die kommt dann ganz begeistert an, sagt, ihr wart so toll und so. Und wenn du möchtest, hier, kann ich dir per Airdrop so ein paar Videos, die ich gemacht habe von eurem Konzert, mal rüberschicken. Und dann kommen so Dinge, ist mir schon passiert, wie, ja, aber nicht, dass eure Sängerin dann böse ist. Ich habe eigentlich ja nur dich gefilmt, ist ja super sexy auf der Bühne, bla bla bla, so und so. Wenn dann sowas kommt, ist eine Sache, also ich bin immer zwischen, okay, das ist ein bisschen TMI, ich finde es irgendwie auch flattering, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen zu nah, ich kenne dich überhaupt nicht und weiß nicht. Und dein Freund steht direkt daneben, finde ich auch ehrlich gesagt mindestens unhöflich. Egal, aber was ich mich nicht fühlen werde, ist bedroht. Hm. Das ist halt, egal was sie sagt, egal was sie macht, ist es halt immer so, ich kann das halt immer aus einer Position der Macht sozusagen, ne, ich bin stärker als sie. Und wenn sie sich nackt alles vom Leibe reißt und mir an den Hals springt, dann drücke ich sie halt weg. Also ne, du bist nie in so einer Bedrohungssituation. Du weißt halt nie, ja, wenn ich jetzt aber alleine nach der Show hinten über die Straße irgendwo, muss ich mich dann umgucken. Das passiert dir halt nicht als Mann. Dementsprechend kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Mist, ich hatte noch einen Gedanken zu dem zweiten Punkt, den du hattest, und jetzt habe ich vergessen, was der zweite Punkt war, den du hattest.
Den mit dem Hausrecht.
Hausrecht, genau. Meine Frage dazu ist, ich war selber auch sehr viel Veranstalter von Metal-Partys oder wenn wir selber unsere eigene Show in Aachen machen. Dann ist zum Beispiel, ich habe da auch schon Nazis rausgeschmissen und so weiter. Da bin ich ja dann Hausherr in dem Moment und fühle auch die Verantwortung, das für alle so zu gestalten. Kein Problem. Wie ist das? In diesem Fall waren wir in Holland, also in Maastricht im Ausland, und wir waren selber sozusagen Gäste. Ich kann natürlich da einfach zur Security gehen und sagen, hör mal, der nicht, klar. Mhm. Aber nur jetzt mal so rechtlich zum Thema Hausrecht, habe ich da Hausrecht, wenn ich nicht das Haus bin?
I have no idea, wahrscheinlich nicht. Okay. Ich war jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass sozusagen Band und Veranstalter, solange man nicht in irgendwelchen Riesenhallen interagiert, wo dann Kapitalismus ins Spiel kommt, eine Verständigung darüber haben.
Ja, wahrscheinlich. Manchmal lernen wir die Veranstalter gar nicht wirklich kennen. Mhm. Ne, du kommst dann dahin und hast nie mit irgendwem gesprochen. Genau, aber das ist mal so. Okay, aber das natürlich gibt es da, geht gar nicht um die rechtlichen Feinheiten. Ne? Wenn ich als Band sage, pass auf, der Typ geht gar nicht, dann werde ich eine Möglichkeit finden, dass der Typ einfach rausfliegt. Also das ist gar keine Frage. Ja, sonst trage ich den halt raus. Okay.
Ja, du kannst auch sonst, kann man auch in vielen Räumen fragen, ob die Awareness-Konzepte haben. Viele, gerade alternative Konzerträume, haben das ja eh schon. Und vielleicht sogar vom Haus aus ein Team, das das macht.
Ja, gut. Und den Berlin Code of Conduct haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Das gucke ich mir mal an.
So, jetzt möchte ich. Also mein Thema heute, das weiß ich aber noch nicht, ob wir dazu kommen, sind Highlights des Jahres 2024. Ein absolutes Highlight für die Weisheit. Für mich ist die Frage von Markus Richter zur heutigen Folge.
Okay, ich stelle sie erstmal so, wie sie ist, und dann können wir vielleicht ins Detail gehen. Warum umarmen kleine Menschen immer nach oben?
Gegenfrage.
Ja.
Wohin sollen sie umarmen, wenn jemand größer ist?
Auf ihre Schulterhöhe.
Also in dem Fall, wenn man es sich jetzt mal ganz bildlich vorstellt, wenn ich jetzt, ich gehe ja, mein Kopf endet unter deinem Kinn. Ja. Und dann strecke ich meine Arme gerade aus, ja, und dann quasi um deinen Chest, also um deinen Brustkorb. Das wäre dir angenehmer.
Naja, nee, es wird alles noch viel komplizierter am Ende. Also weil, was da passiert ist, wenn du das nicht so machst, muss ich das ja so machen. Ne, also wenn du mich oben umarmst oder ein Mensch, der sozusagen dessen Kopf an meinem Kinn, wenn der mich oben umarmt, also um meinen Hals mir fällt,
ja,
dann muss ich ja an sozusagen den Chest der Person gehen?
Du kannst auch um den Hals gehen.
Das geht physikalisch nicht. Also weil,
das üben wir nachher mal. Man will ja die Person umarmen, nicht wahr? Aus Herzlichkeit.
Ja.
Und was man ja eigentlich will, ist die Seele. Und die ist ja im Gehirn.
Nee, im Herz.
Ach so.
Okay, Problem.
Wir wären nicht wir.
Aber ich will es nochmal erklären. Also es begegnen mir einfach viele Leute, die kleiner sind als ich. Ich bin 1,90. Ne? Also es gibt einen relevanten Anteil an Menschheit, der ist kleiner als ich. Und ich beobachte das in meiner Privatstatistik, anekdotische Evidenz, aber für mich statistisch signifikant häufig, dass Leute mir mit beiden Armen um den Hals fallen. Ja, sozusagen, also oben umarmen.
Wollen an deine Seele.
Anscheinend sind das alles Seelenvampire und wollen mich aus.
Deinen Hals.
So, und das heißt, ich muss unter deren Arme deren Brustkorb umarmen. Und das führt dann dazu, ich stehe mit so einem maximalen Buckel, ja, und muss im Kopf so unten, und die Person, für mein Gefühl, steht so einem unfassbaren Hohlkreuz.
Auf 10.
Als wären wir ein einziger physiotherapeutischer Unfall. So.
Aber ich möchte mal, ich habe zwei Fragen.
Ja.
Nee, ich habe eine Frage und einen
Anmerkung.
Not also all die man. Frage ist, wie, das sind doch Begrüßungssituationen oder sind das so, ich drücke dich jetzt mal 2 Minuten Situationen?
Beides.
Okay. Also, ich finde, also ich möchte erst nochmal berichten den HörerInnen, als ich diese Frage gelesen habe, musste ich sofort lachen und auch länger und Patricia musste auch lachen. Mhm. Wir hatten also schon einen großen Erheiterungsmoment zu dieser Frage. Und also, weißt du...
Das ist halt das Privileg der kleinen Person, dass ihr euch darüber lustig machen könnt.
Was heißt denn hier lustig machen? Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie es ist, wenn man kleiner ist als die andere Person, umarmt wird und dann auch so auf Achselhöhe.
Doch. In der Familie haben wir den
Zeit
Menschen, der
hängt
ist 2 Meter.
Und denkt, nee, lass mich mal ausreden jetzt.
Nee, du hast.
Nein.
Merkt ihr den Punkt?
Merkt ihr den Punkt? Schreib ihn doch auf. Und dann, also in so, vor allen Dingen auch noch in so einer langen Umarmung mit dem Gesicht gegen so ein Sweatshirt gepresst wird und die Person noch die perfekte, also gar keine körperliche Einschränkung hat, sondern so einen Schraubstock um einen machen kann, während man selbst so in der Umarmung hängt. Also man hat überhaupt gar keine Möglichkeit der Gegenwehr oder auch mal zu sagen, so, ich muss atmen
Entschuldigung,
oder sonst
jetzt muss ich doch unterbrechen. Also nicht konsensuelle Umarmungen sind überhaupt nicht über, was ich hier sprechen möchte.
Nein, das ist auch keine nicht konsensuelle Umarmung, sondern das ist einfach eine soziale Situation der Begrüßung und manche Leute drücken einen halt was länger und vielleicht möchte ich lieber in einer Situation sein, wo ich da wieder rauskomme.
Das meine ich aber auch nicht. Ich meine wirklich sozusagen, es ist alles okay mit der Umarmung. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Wir haben in der Familie nämlich jemanden, der ist 2,10 Meter. Und wisst ihr, was der macht? Der umarmt mich nach unten. Was mich extrem irritiert. Weil ich so dachte, anyways. Und was ich das Seltsame finde, ist aber auch, dass es anscheinend sozusagen diesen gesellschaftlichen Vertrag gibt, dass man eben das sozusagen einseitig macht. Ne, man geht nach oben oder nach unten. Viel besser wäre doch, man macht es über Kreuz. Ne, also ein Arm geht unter der Schulter durch, der andere Arm geht über die Schulter und zack, maximale Augenhöhe, Konsens, niemand muss sich massiv krumm buckeln. Je größer der Unterschied, desto buckel natürlich, aber nicht so. Aber anscheinend ist das gar keine Strategie, die wir uns als Menschen ausgedacht haben. Und deswegen führt mich diese kleine Frage zu der großen Frage: Wie haben wir es bisher geschafft als Menschheit?
Aber ich stelle mir so witzig vor, wenn man dieses Überkreuz macht, ne? Wie dann Menschen so Arme ausstrecken, voreinander stehen und überlegen, gehe ich nach
rechts oder
links,
links
runter?
Oh Gott, das ist wie mit dem Bussi-Bussi.
Ja, aber den Moment habe ich ja auch einmal, weil ich ja mal denke sozusagen nach unten, das macht ja total gar keinen Sinn, da muss ja quasi Tiefsee tauchen. Und die andere Person macht das auch. Dann
also, so klein.
Ich finde... Ich hätte gerade fast gesagt, es ist eine ganz einfache Regel, den rechten Arm nach oben, aber vielleicht ist das in Deutschland nicht opportun.
Doch, das ist zu opportun, das ist das Problem in Deutschland.
Okay, also Leute, die linke Faust nach oben, die rechte nach unten, so wird umarmt.
Mega. Was
mit LinkshänderInnen?
Ist egal.
Ach, eben. Und Malik, hast du auch, möchtest du auch ein bisschen pöbeln? Du bist doch auch groß, ne?
Ich bin 1,80, also insofern normal. Ich glaube, ich bin wie in allem absolut normal. Ich will die Prämisse nicht aushebeln, aber ich habe das Phänomen so noch gar nicht wahrgenommen.
Du bist auch nicht so groß wie ich.
Ja, eben. Also ich bin, glaube ich, nicht so betroffen. Aber wenn ich jetzt überlege, ein Kind zu umarmen zum Beispiel oder so. Aber dann, ja gut, das hebt man dann vielleicht einfach hoch. Dann ist schon wieder Augenhöhe. Aber
apropos Konsent.
Ja. Das Kind, an das ich denke, freut sich dann immer. Okay. Und will nicht mehr runter. Das ist dann auch anstrengend. Mach das so, wie das beschlossen wird. Ich schließe mich da der Mehrheitsmeinung an. Also ich kenne auch dieses, wenn man sich dann so runterbeugt und dann wird eine Umarmung länger, als man jetzt intendiert hat. Man dachte so, na, es ist so ein kurzer Drücker und dann wird's aber, ist es doch emotional, man muss sich irgendwie festhalten. Und dass das schon ins Kreuz gehen kann, kenne ich dann irgendwie auch. So halb abknien bringt auch nichts. Es ist irgendwie, genau, was macht man dann? Weil aus der Umarmung lösen ist auch keine Option. Das wäre dann sozusagen die Situation abrupt unterbrechen. Das ist dann zu viel, aber spüren tut man es doch. Ja.
Umarmungen sind eigentlich ganz schön fragil, ne? Ja. Denke ich gerade.
Aber ich glaube, die ganze Fehlphysiologie kommt ja vor allem aus dem, dass Umarmungen, also es gibt ja so eine freundschaftliche Umarmung, die quasi zum einen zeigt, wir sind uns vertrauter als jetzt nur Bekannte, aber halt wiederum nicht so intim, dass man wirklich den Körper aneinander stellt, sondern was man ja eigentlich macht, ist die Seite, wo hier die, wie heißt die, Schlüsselbeinhöhe quasi lässt man berühren, aber der ganze untere Körper biegt sich ja nach außen und macht Abstand.
Das finde ich, find ich maximal unangenehm umarmen. Das finde ich fast so schlimm wie Küsschen.
Ja. Genau, ich glaube, ich umarme tendenziell eher Leute, wo ich nicht dran denken muss, wo der Körper sich jetzt befindet. Sondern wo es schon, oh, ich drück dich mal. Also wo es so ein Gefühl von spontaner Nähe auch sein darf.
Ja, und, kommt der Rheinländer raus.
Ich würde auch sagen, wenn ich dich in den Arm nehme, möchte ich dich in den Arm nehmen. Und wenn nicht, geben wir uns die Hand. Which is totally fine.
Ehrlich, so ist dein Leben? Bei mir ist 80% ist diese Schlüsselbeinumarmung.
Ja, bei mir auch.
Aber ist das dann eine Umarmung, die er trotzdem gerne macht?
Ja. Also das mache ich lieber als Handgeben. Also weil Handgeben ist für mich so was ganz offiziell Höfliches, also so eine Performance von Begrüßung, und Umarmen ist schon ein Ausdruck quasi von sich freuen und die Person irgendwie gerne mögen. Aber ganz oft ist es ja eben, aber vielleicht ist es dann auch ein Geschlechtsunterschied, also dass quasi Frau und Mann dann diesen Abstand im Brustbereich quasi wahren. Vielleicht umarmst du mehr Männer.
Ich finde, ja, man kann doch aber auch bei den Umarmungen sagen, es gibt diese, also ich kenne auch die Patricia nennt diese, was heißt hier, Schlüsselbeinumarmung. Vielleicht können wir das als neues Konzept einführen.
Brückenumarmung.
Das ist ja eher so ein, wie so ein Schulterklopfen, nur zugewandt.
Ja.
So.
Das gibt es auch einarmig mit Schulterklopfen tatsächlich. Ne?
Das gibt es auch noch einarmig mit Schulterklopfen, genau. Ja.
Das ist also
das ist halt keine klassische Umarmung, würde ich sagen. Es gibt die Umarmung, wo man genau sich den ganzen Körper aneinander stellt, hat Patricia, glaube ich, eben gesagt. Und die andere ist vielleicht einfach nur ein Downgrade davon, aber
sag das nicht.
Dann ja
das
auch bei den entsprechenden Personen und in den entsprechenden Situationen, oder?
Ich finde sozusagen, also diese Abstufung sozusagen in persönlicher Nähe, die kenne ich schon auch, aber das ist für mich tatsächlich eher eine Längenfrage. Ne, also kurz.
Körperlänge?
Zeitlänge. Also, Dauer. Eine Frage der Dauer. Ja. Ne, also kurze Umarmung ist halt dieses sozusagen, wir sind uns näher als Bekannte. Aber wir sind nicht intim, und das meine ich jetzt gar nicht im sexuellen Sinne, sondern sozusagen einfach, wir sind jetzt nicht sozusagen super nah. Aber diese sozusagen, diesen ganzen Tanz, so einarm, das ist ja so ein Männerding, so einarmige Männer Schulterklopf umarmen. Da denke ich immer so, ey Leute, ey, wenn du dir nicht traust, Körperkontakt zu haben, wir müssen wirklich nicht. Wir müssen wirklich nicht.
Das ist toll. Freut ihr euch auch schon auf die nächsten 10 Umarmungen, die jetzt überhaupt nicht mehr spontan und ohne Nachdenken verkopft?
Das nächste Mal reden wir über Luft holen.
Ich habe gerade sagen wollen, hey, früher war alles ja auch nicht schlecht. Ach, wie heißt dieser Satz? Jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Also, ich dachte gerade so, guck mal, die Pandemie.
Alles auch nicht schlecht.
Vielleicht Sendungstitel. Ich wollte sagen, die Pandemie hat uns ja auch einiges geschenkt. Zum Beispiel den Fistbump, den zu etablieren. Das ist ja noch so eine Zwischenform zwischen, ich will nicht einfach nur winken und sagen, ja, tschö oder ja, hi, sondern, und Hand geben ist vielleicht schon zu förmlich, aber so ein Fistbump ist so ein, okay, ich stelle eine gewisse Nähe her, die irgendwie niemanden zu viel zugreifen zwingt. Also diese ganzen Zwischenformen, die es ja gibt, sind ja eigentlich, es gibt ja nicht eine richtige Variante, sondern wenn ich mich bei einem bestimmten Gegenüber entscheide, den einarmigen Schulterklopfer zu machen, Grüße gehen raus an Lisa, dann ist das ja auch eine Aussage über mein persönliches Nähebedürfnis oder Distanzbedürfnis oder unsere Beziehung oder der jetzigen Stand unserer Beziehung. Also eigentlich ist es doch eine, es ist ja gar nicht besser, es anders zu machen, sondern es drückt wahrscheinlich ziemlich genau aus, wie wirklich die Beziehungslage gerade ist. Und als solches gelesen, ja, würde ich sagen, ist es doch ganz schön, dann kann man sich das angucken. Also wenn ich zum Beispiel, letztens habe ich Nuff getroffen, wir haben am Ende so eine japanische Verbeugung gemacht aus 2 Meter Abstand, habe ich gedacht, guck mal, das war doch ein schönes Treffen, man geht respektvoll auseinander.
Zieht das Schwert.
Begeht Seppuku, redet nie wieder drüber. Nein, ich glaube, wir haben uns umarmt.
Das Schlimmste ist ja dann, also mein Gott, ist es kompliziert, sich zu begrüßen, weil das Allerschlimmste ist ja, wenn man dann unterschiedliche Intimitätslevel hat und geistig quasi schon den Fistbump gestreckt hat und die Person einen aber umarmt.
Ja,
oh mein Gott. Und
in die offene Faust reinrennt.
Hat sich selbst ausgenockt.
Oh mein Gott.
Ich möchte nur kurz noch Malik widersprechen, weil es gibt natürlich jetzt eine richtige Art zum Armen, die ist linker Arm nach oben.
Ja.
Das merken wir uns. Linker Arm nach oben.
Das weiß ja noch niemand, weil diese Sendung wird 2026 etwa rauskommen.
Was? Nein.
Und bis dahin müssen wir eine Grace
Period. Ihr habt vierter Advent gesagt.
Ja, aber welches Jahr?
Ja, gut.
Wir müssen uns immer ein Hintertürchen offen lassen. Es ist Weihnachtszeit, es ist viel zu tun, da kann man auch nicht immer Podcasts produzieren.
Okay, aber ich würde sagen, wir können das auch schon mal vielleicht uns, wie eine Hausaufgabe für uns, ist das die nächste Hausaufgabe für die HörerInnen ist, dass sie diese Form der Umarmung etablieren müssen. Mhm. Und dass sie aber das auch verschriftlichen müssen. Ich will das kontrollieren. Für eine Prüfungsleistung braucht es eine schriftliche Einreichung. Und es kann nicht als Gruppenarbeit sein. Wir brauchen Einzelleistungen laut Prüfungsordnung. Vielen Dank.
Das ist aber, was du jetzt sagst, ist sozusagen die Hausaufgabe, die wir nächstes Mal stellen werden. Aber die Leute können sich schon mal vorbereiten? Ah, okay.
Richtig. Man sagt ja am Anfang vom Semester auch mal, was die Prüfungsleistung ist, obwohl sie erst am Ende eingereicht werden muss. So würde ich das auch machen, abgesehen davon, wenn wir es auf jeden Fall vergessen haben bis dahin.
Nein, das wird natürlich unser Listenbeauftragter sofort in die Liste schreiben.
Aha.
Verweildauer 1.
Der Branding-Beauftragte hat eine Frage, hat das Ding einen Namen? Was ist das jetzt, Kreuzheber? Oder, also müssen das irgendwie...
Nein, das ist einfach die Umarmung. Wir können dem keinen extra Namen geben, weil dann ist es ja sozusagen was Besonderes. Es ist
was Spezielles.
Eine Umarmung. Es ist einfach, die Umarmung geht so.
Okay, die Umarmung, Trademark. Zack. Ja gut, aber ne, Branding, wir müssen schon die Regeln einhalten.
Ich will lieber die Welt besser machen.
Ich bin so gespannt, ob sich irgendjemand erinnert, nächste Folge, wie die Umarmung ging.
Linker Arm nach oben.
Ja, gut, das können wir
machen. Und wenn man gleich groß ist, egal.
Egal, ja. Linker Arm nach oben.
Das ist doch
nicht so schwer.
Das ist doch das Fantastische. Es funktioniert einfach mit jeder Größe.
Das ist wie Design for All.
Das lassen wir uns aber noch feedbacken.
Mhm.
Das lassen wir uns noch bestätigen.
Er ist Wissenschaftler, man merkt es richtig.
Das Feedback für Profis. Wir lassen uns Dinge bestätigen. Okay. Patricia.
Ja.
Dein Thema heißt Ritual um den letzten Rest.
Ja.
Kannst du uns mehr dazu erzählen?
Ja, das ist vor allem jetzt in der Weihnachtszeit sehr wichtig, weil Weihnachten und Neujahr, also die Zeit dazwischen, da ist man ja die ganze Zeit am Essen. Da gibt es die besten Sachen. Es gibt Plätzchen, es gibt Klöße, es gibt Braten, es gibt besondere Salate und so weiter. Und man konsumiert das ja meistens in der Gruppe. Und irgendwann aber gibt es von dem einen köstlichen Etwas halt nur noch so einen letzten Rest. Und ich wollte mal in die Gruppe fragen, wie das angemessene Ritual ist, diesen Rest zu beanspruchen.
Also Gabel in die Hand.
Nicht fragen, essen.
So macht ihr das, ja? Und wie ist dann die Harmonie in der Gruppe hinterher?
Geht so.
Direkt mit Plastikdosen zum Event reinkommen.
Vorher und dann sich nicht für den Rest, letzten Rest interessieren, weil du hast schon abgefüllt.
Nee, quasi. Doch trotzdem.
Oh, das ist ja klug.
Ja, weil also ich tue mich da immer sehr schwer. Ich brauche da Beratung, weil der letzte Rest wird ja quasi unendlich geteilt oft, dass man dann so quasi denkt, na, das kann man jetzt nicht alles nehmen. Dann nehme ich mir mal die Hälfte und der Nächste denkt, man kann ja nicht alles nehmen, dann nehme ich mal die Hälfte davon und dann quasi wird es ja immer weniger. Oder was gibt's noch für, wie macht ihr das? Wirklich einfach essen?
Ich mag besonders gerne die Situation, wo es drei Leute gibt und Dinge, die sich nur durch vier teilen lassen. Weil dann teilt man einfach durch vier und dann isst jeder eins und dann teilt man das letzte Stück wieder durch vier und dann isst jeder eins und dann setzt man und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt gar keine Lösung. Ich glaube, Weihnachtszeit sollte die Zeit der Liebe und des Wohlwollens sein. Und
also kriege ich den letzten Rest von dir.
Oder halt nicht. Ja.
Self-love.
Also der Weisheitsprofi-Tipp ist, erstens nicht viele Freunde haben, also gar keine großen Gruppen zulassen. Warum große Gruppen? Sind wir doch mal ehrlich. Wenn es eine Zweiergruppe ist.
Du unterschätzt vollkommen die Dynamik einer Zweiergruppe, glaube ich.
Okay, dann nur mit Machtgefälle und Größenunterschied oder so? Keine Ahnung. Oder es muss so viel da sein, dass jeder so, nee, nimm du das mit. Nee, komm, kannst du gerne. Nee, mach du, es ist okay. Vielleicht so. Im Überfluss leben, keine Freunde haben, schneller sein.
Aber
und
FDP!
Aber im Überfluss leben, da habe ich gleich eine Folgefrage. Bei den wirklich richtig leckeren Sachen, die es Weihnachten gibt, hast du so einen Punkt, wo du denkst, oh, das war jetzt eigentlich auch genug, ich brauche das, davon brauche ich nicht mehr?
Das ist doch eine alberne Frage. Das entschuldige bitte. Niemand hat, also auf gar keinen, stell mal vor, es liegen noch Snacks rum, Frau Kirsch ist im Raum. Dann wird decatert. Dann wird, da würden sich die Taschen doch voll gemacht, kann mir doch niemand erzählen.
Oder stell dir vor, es liegen Kapern rum und Malek ist im Raum.
Ja, ganz im Ernst. Nee, also ich sag mal so, ich versuche meine mitmenschliche Seite auch beim Thema Essen jetzt nach vorne zu kehren, um draußen nicht so schlechtes Bild abzugeben. Es ist, ich glaube, ich lebe in der glücklichen Situation, wenn wir jetzt mal so von der Familiensituation ausgehen, dass die Sachen, die jeder besonders gerne mag, nicht unbedingt die Sachen sind, die andere auch so gerne mögen. Also meine Mutter mag gerne Kapern, aber ich liebe Kapern. Für sie ist es okay, so eine Portion, dann ist irgendwie okay, dann muss es auch jetzt nicht die dritte sein. Und ich mache halt die Döschen voll.
Ich stell mir vor, Malik verlässt seine Mutter. In dem Moment, wo die Tür ins Schloss fällt, holt sie so ein Kapernglas unterm Tisch vor.
Das ist lustig, den Gedanken hatte ich auch.
Ja, aber derjenige, der mit dem 1 Kilo Kapernglas vor Weihnachten ankommt, bin ich, damit sie Kapern hat.
Das ist doch alles geregelt. Ja.
Also bei uns ist das so, dass so wie ich aufgewachsen bin und auch viele von meinen FreundInnen sind so, dass man so ein Höflichkeitsspiel daraus macht. Nee, nimm du, was wir jetzt eben auch schon hatten, ne? Nee, nimm du, nein du. Ach komm, ich nehme so. Mein Boyfriend gehört nicht zu dieser Gruppe. Gestern Abend erst, es gab Feldsalat, ich wollte mir den letzten Rest nehmen, denk so, ah nee, frag erst mal, bevor du den Rest nimmst, sag, willst du noch was Salat? Also, nimm den ganzen Rest Salat. Also, es ist total irgendwie bewundernswert, aber auch bemerkenswert. Ich möchte jetzt nicht sagen stumpf, aber so kurz daneben. Der hört das gar nicht mit. Der hört dieses, was da vielleicht noch an Bedeutung mitschwingt oder was bei mir definitiv an Bedeutung mitschwingt, das hört er einfach nicht. Deswegen, wenn man mit solchen Menschen zusammenlebt, dann stellt sich die Frage nicht. Dann stellt sich eher die Frage, wie viel ist mir dieses Teil wert, dass ich interveniere oder nicht? Also, dass ich sage, Entschuldigung, ich möchte auch noch was davon haben.
Das ist ja die Frage, wie man das Spiel eröffnet. Das ist ja wie beim Schach zu sagen, was ist der erste Move? Ja. Ich habe mir angewöhnt, das ein bisschen mehr zu explizitieren und zu sagen so, du, ich hätte noch voll Bock auf diesen Salatrest, aber wie ist bei dir?
Ja.
Kann man immer noch teilen.
Ja.
Genau.
Aber ich würde mich dann schon voll schlecht fühlen, weil ich denke, ich habe ja nur so Mittelbock oder ich hab ja nur so üblichen Essensneid und vielleicht hast du ja mehr Bock und dann, wenn ich jetzt die Hälfte nehme, dann nehme ich dir ja quasi überproportional viel, weil dein Bedürfnis ja viel größer ist und mein kleiner, schlechter, schwarzer Essensneid ja eigentlich nicht befördert werden darf. Und dann sage ich vielleicht was gar nicht stimmt und sag, nimm du doch, kein Problem.
Weiß als Hörerin, im Arme niemand mehr und ess nichts.
Nein, laden aber guck mal, wenn wir keine Leute einladen, dann müssen wir auch niemanden umarmen.
Aber wer bringt dann die ganzen guten Sachen? Das ist ja das Problem.
Guter Punkt. Was ist das kleinere Übel? Maximaler Essensprofit.
Ist es besser, was Gutes zu essen, wenn man dann in Gefahr läuft, das Letzte abgeben zu müssen, oder ist es da besser, nichts Gutes zu essen?
Nein, also das kann man ja mal eindeutig beantworten.
Dann sind wir doch schon ein bisschen vorne weggekommen.
Ja.
Aber worauf ging das Nein denn jetzt?
Ich will natürlich köstliche Sachen essen. Also ich will nicht viel mittelmäßiges Essen haben, was ich mir selber kochen muss. Das ist so traurig, da bricht mir die Stimme weg.
Du kannst, also heißt das, du kochst absichtlich nur mittelmäßiges oder du kannst nicht besser als mittelmäßig kochen?
Ich finde es tatsächlich leichter für andere aufwendig zu kochen. Also so war eben gerade diese Weihnachtsessen so, ich meine, wer hat denn schon im Leben mal irgendwie Klöße für sich ganz alleine gemacht? Gibt's sowas? Schreibt uns das bitte in die Kommentare.
Können wir vielleicht
aber seid vorsichtig.
Können wir vielleicht noch kurz sammeln? Weihnachtsessen bei uns, Zegediner Gulasch, bei euch?
Vegane Gans aus Austern, Pilzen und Reispapier. Mal gucken,
lecker.
Wechselhaft. Gerne auch dieses Klöße-Ding, aber jetzt geht es eher darum, in dem Fall würde es bei Mama stattfinden und um die Belastung, die Gesamtbelastung für sie klein zu halten, ist dann eher, wir teilen die Aufgaben auf. Also ich gehe irgendwie einkaufen und so. Und dann wird einfach gefühlt, wie viel Aufwand wollen wir an dem Abend eigentlich haben? Und wenn es ist so, lass mal richtig irgendwie reinhauen und cool was vorbereiten, dann könnte es diese Braten mit Klöße-Sache sein, könnte Zegediner-Gulasch sein, könnte was anderes sein. Genau, wir fragen das jedes Mal so innerlich uns
ab. Warte, aber heute ist der 4. Advent. Ihr wisst doch nicht, was es dieses Jahr zu Weihnachten gibt?
Stress.
Ist es bald?
Dienstag.
Für manche ja. Für uns ist schon vorbei.
ich habe mich noch gar nicht um das. Wir haben Videodreh demnächst. Ich habe andere Dinge. Nee.
Das klingt mir sehr freelancerig. Vielleicht müssen wir Malik nochmal auf Spur bringen hier.
Auf Spur. Ich gebe zu, dass dieses Jahr prokrastiniere ich es noch mehr weg als sonst.
Kaum ist die Behörde geschlossen, fällst du wieder in alte Muster.
Ja.
Und um dieses Jahr zu beschließen, ist das alte Muster, das unsere Weisin Patricia Camerata der Weisheit letzten Schluss verkündet.
Oh mein Gott, versucht einfach nächstes Jahr ein bisschen besser zu sein als dieses Jahr. Im Herzen, nicht in der Leistung.